Trekkäse. Der Star Trek Podcast.
Hallo, herzlich willkommen bei Trekkäse. Mittlerweile der 68. Folge und heute besprechen wir Strange New Worlds, vierte Folge, erste Staffel Memento Mori. Aber bevor es losgeht, haben wir natürlich noch viele andere Dinge zu besprechen. Zum Beispiel, hallo Britlari!
Hallo El!
Ja, wir sind wieder zu zweit und werden also gemeinsam quasi auf kurzem Wege, wir zwei, erstmals darüber reden. Was haben wir denn seit dem letzten Mal geguckt?
Ich habe einfach nur ganz, ganz viel Platinum-Jubiläums-Content gesehen, weil die Queen ja jetzt ihr Platinum-Jubiläum hatte. Und ich weiß, Royal-Sachen sind nicht jedermanns Sache, aber sind meine. Und
ja.
Jetzt hatten wir vier Tage ja Feier und Trooping the Colors und Militärparade und was nicht alles. Da habe ich mir das so ein bisschen angeschaut. Ansonsten noch Balance of Terror, also die Original-Star Trek, aus der Original-Star Trek-Serie Folge 8, wo wir das erste Mal auf die Romulaner treffen.
Genau, erste Staffel. Achte Folge.
Genau. Natürlich, warum habe ich mir es angeguckt? Weil es natürlich auch für die jetzt kommende Folge, die wir besprechen, von Relevanz ist. Und dann tatsächlich auch nochmal kurz reingeschaut, obwohl ich mir es schon mal angeschaut hatte, habe ich jetzt nochmal ein bisschen gespult, damit ich ein paar Sachen auffrischen kann. In der Erinnerung, nämlich Arena, Folge 19, auch aus der klassischen Enterprise-Serie, wo das erste Mal die Gorn auftauchen. Also eigentlich ja eine sehr legendäre Folge, denn die Gorn, beziehungsweise wir reden jetzt mal von die Gorn, in dem Fall, jahrzehntelang war es nur der Gorn, der eine Gorn, mit dem
gut,
Kirk gekämpft hat.
Gorn, aber es war halt der Captain.
Genau.
Der Captain. Ja.
Ja, also es war also eine sehr legendäre Folge. Ich glaube, aus vielen verschiedenen Gründen, unter anderem auch, weil es doch immer ein bisschen Camp auch war, ein bisschen. So
ja.
dieses Eidechsenmonster und so.
Dieses glitzernde Harnisch, der er trägt.
Ja, und aber auch. Ich habe diese Folge gesehen, weil die Gorn da eben das erste Mal auftauchen, habe ich mir die auch nochmal angeschaut. Also die zwei relevanten Folgen jetzt für heute. Und dann ist es aber auch so, ich habe diese Folge gesehen und habe das erste Mal seit langem wieder festgestellt, wie verwöhnt ich mittlerweile bin, was eben auch so Special Effekte und so angeht. Denn ich habe die klassische Enterprise-Serie schon lange nicht mehr gesehen. Und jetzt für Strange New Worlds schaue ich tatsächlich ja immer mal wieder die eine oder andere Folge an, die relevant ist dann für die entsprechende Folge, die wir besprechen. Und jedes Mal denke ich mir zwei Sachen. Immer denke ich, du musst unbedingt einen Rewatch machen, weil es sind schon sehr tolle Folgen dabei. Und das Zweite, was ich jetzt gedacht habe bei dieser Gorn-Folge war, krass, der hat überhaupt keine Mimik. Was natürlich auch daran liegt, dass dieser Pappmaché-Kopf, den der da auf hatte, wirklich nur so ein Pappmaché-Kopf war. Der hat also natürlich weder seine Lefzen irgendwie verzogen, noch die Augen irgendwie groß verdreht oder so.
Ja.
Es war halt so ein ganz starrer Kopf. Und dann saß ich so da und dachte, mein Gott, bin ich mittlerweile verwöhnt. Ich bin halt dran gewöhnt, dass durch CGI und was nicht alles oder eben ja so Puppenspiel oder wie auch immer, sich auch alles mitbewegt. Der Mund und die Augen und ja, dass du also eine Mimik hast. Ich meine, ja, natürlich funktioniert die klassische Serie auch ohne das, aber trotzdem ist es mit natürlich schöner.
Ja, natürlich, das ist lebensechter, daher
ja, ja.
Besser sich da hinein zu versetzen.
Mhm.
Genau. Und,
ja, und du?
Ich habe wieder mehr Studio Ghibli gemacht. Ich habe mir Howl's Moving Castle angeschaut.
Ja, auch ein Klassiker.
Das wandelnde Schloss heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Und dann habe ich mir noch auch in Vorbereitung, Arena habe ich ja schon geguckt, es gibt einen sehr guten YouTube-Kanal, der heißt Certifiably In-Game. Der macht zwar auch ein paar für andere Fandoms, aber fast nur für Star Trek, so Indexer, also so sozusagen wie ein Memory Alpha als YouTube-Serie mit so kleinen Erläuterungsvideos und Erklärungen, wo er also hingeht und sagt, ja, das und das ist jetzt im Alpha-Kanon, das wurde on screen gezeigt, das ist jetzt Beta-Kanon aus verschiedenen Büchern oder Comics und oder Spielen drin. Und dann habe ich mir also das über die Gorn angeguckt und da er das vor 3 Jahren gemacht hat und ich gehe davon aus, er wird das sehr bald auch mal eine Erneuerung vielleicht machen, weil wir jetzt, denke ich, noch viel mehr Gorn kriegen, ja, die uns ja dann geteasert worden ist, war natürlich der Stand noch nicht also auf dem Stand von dem jetzt in Strange New Worlds. Zum Beispiel wurden da auch aus dem, glaube ich, aus dem Computer, aus dem Spiel, kommen auch Gorn-Schiffe vor. Die sehen völlig anders aus. Die sehen aus wie eine Mischung aus einem Föderationsschiff und einem klingonischen Schiff und völlig anders. Also da haben sie sich also jetzt für diesen Kanon jetzt tatsächlich mal gegönnt, völlig neue Schiffe zu designen. Und das ist auch sehr gut geworden. Aber da reden wir später drüber.
Aber da ist es sehr spannend, weil ich nämlich auch über die Gorn gelesen hatte und auch geschaut habe, wo die denn eigentlich vorgekommen sind in Star Trek schon. Und ich meine, klar, du hast die Arena-Folge ganz prominent, aber dann als lebende Spezies, so wie wir sie in die Arena sehen, kommt die nirgendwo mehr vor. Einmal als Zeichentrick. Genau, aber auch da nicht, aber da auch in
Mirror Universe.
Ja, aber in Skelettform, oder?
Nee, das in Skelettform sehen wir einen
In Discovery.
In Discovery, quasi in der Waffenkammer von Lorca,
ja, genau,
wo er seine Sammlung hat. Aber wir sehen in Enterprise, im Mirror Universe, einen Gorn.
Ah, okay. Ja, aber sehr, sehr spannend, sehr schön. Ja, also die Gorn sind eine sehr interessante Bösewichtspezies, sagen wir es so. Denn ich glaube, die sind auch tatsächlich als reine Bösewichtspezies werden die hier präsentiert. Aber das machen wir gleich. Neuigkeiten im Star Trek-Universum. Soll ich ein bisschen was erzählen?
Ja, da gab es ja was mit. Ich dachte, die Grafik war auch so schön für Summer of Sweet Revenge.
Ja, das ist die Begleittour zum 40-jährigen Jubiläum von Star Trek 2, The Wrath of Khan, also der zweite Star Trek-Film. Und zwar hat dann Star Trek oder Paramount gesagt: Mensch, wir haben jetzt also dieses 40-jährige Jubiläum, da müssen wir doch irgendwas machen. Und deswegen haben sie jetzt viele verschiedene Zusammenarbeiten mit vielen verschiedenen bekannten Marken, die sie den ganzen Sommer lang über machen werden, in verschiedenen Formen. Unter anderem wird es Pop-Up-Stores geben und kleine Touren und so weiter mit verschiedenen Aktionen. Und aktuell gab es eine Aktion, und das ist natürlich immer doof, wir sind halt hier in Deutschland und nicht in New York oder in ich weiß nicht, irgendwie L.A. oder wo auch immer. Jetzt gab es gerade eine Aktion mit einem Food-Truck, wo Eiscreme verkauft wurde und das Ganze so ein bisschen aufgezogen war im Stile von Wrath of Khan, also spezielle Geschmacksrichtungen, so Becher schön bedruckt, so ein bisschen 60s-mäßig, Flower Power, bunt und so, also war sehr, sehr schön, fand ich ganz schön gemacht. Ich wäre da auch die Zielgruppe für. Ich hätte auch gegoogelt, wo ist der Foodtruck, und wäre da halt einfach mal vorbeigegangen, hätte mir mal Eis geholt oder so.
Ja, eben. Aber leider kriegen wir sowas halt nicht in Europa.
Ja.
Obwohl, wir haben ja letzte Folge darüber gesprochen, warum ich vermute, dass es so ist, aber ich weiß, es wäre mit etwas Organisation, wäre es möglich, hier in Deutschland Firmen zu finden, die sowas wunderbar organisieren könnten. Ich kenne sogar ein paar Leute, gerade im Bereich Food, die in Firmen arbeiten oder Leute kennen, die genau sowas machen würden. Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass das auch kein großer Aufwand wäre. Aber ja, das ist eine müßige Diskussion. Aber ich fand es aber nett, dass Paramount einfach gesagt hat, ja Mensch, 40 Jahre Star Trek 2, da müssen wir irgendwas machen. Für The Motion Picture gab es ja jetzt eben diese große, also da gab es eigentlich keine Tour. Was es gab, war eben die 4K Blu-ray Spezialedition, die auch übrigens dann nochmal in die Kinos gekommen ist.
The Directors Edition.
Die dann nochmal in die Kinos gekommen ist, was ich nett fand, dass es einfach nochmal re-released wurde. Und jetzt für Wrath of Khan gibt's eben so eine kleine Sommertour. Und jetzt kommen ja alle möglichen Daten. Du hast ja auch gesagt, Best of Both Worlds hat bald 30-jähriges. Und es kommen ganz viele Filme, werden jetzt auch, die dann bald runde Geburtstage haben werden. Da werden wir mal gucken.
Weil dieses Jahr im April hätte eigentlich auch, in Deutschland war das, 89 in USA, aber in Deutschland Premiere wäre im April für QHU, also erste Mal, dass die Borg nach Deutschland kamen.
Ja, ja, ja. Also ich vermute mal, die werden so Sachen dann tendenziell eher für Filme machen. Nichtsdestotrotz fand ich die Idee ganz nett. Ja.
Ja, natürlich.
Dann haben wir noch ein bisschen was zu Strange New Worlds bekommen, die eine oder andere Geschichte. Zum einen möchte ich ganz, ganz dringend empfehlen, wer Instagram hat, also oder es, man muss es nicht haben, aber wer es hat, folgt doch mal Bernadette Cross, das ist die Kostümdesignerin von Strange New Worlds. Die hat tatsächlich sehr, sehr viele immer extra Bilder, wenn es um Kostüme geht, die in den entsprechenden Folgen benutzt werden. Und aktuell für diese Folge hat sie eingestellt ein Bild beziehungsweise verschiedene Bilder von der taktischen Uniform, die eben in Memento Mori getragen wird. Das ist ja diese goldschwarze Weste, die Number One trägt, und erzählt auch ein bisschen was darüber, aus was die hergestellt ist, also Leder und etc. etc. Und wie die hergestellt wurde, sind auch Bilder mit drinne und welche Art von Textilien benutzt worden sind und so weiter und so fort. Die ist da immer recht ausführlich und sehr umtriebig auf ihrem Account. Also da kommen noch ein paar andere Bilder später für andere Folgen, aber für Memento Mori war es eben diese taktische Weste, wo die sie ein bisschen näher vorgestellt hat.
Und was ich persönlich jetzt interessanter finde, weil die, das gab's in TNG in der ersten und zweiten Staffel, die Scunts, das sind also die, wir kennen es ja aus TOS, dass also die Damen diese kurzen Kleidchen trugen und dann in den 80er Jahren Gene Roddenberry wohl meinte, ja, wir brauchen ja wohl etwas mehr Freiheit und Flexibilität und weniger Binarität für Geschlechter, und da haben also auch manche Männer diese kurzen Uniformen getragen, Scunts, die auch sehr gut aussehen.
Du sagst kurze Uniform, im Grunde sieht halt aus von weitem, wenn du nicht weißt, was ist, wie ein Rock, genau wie so ein, ja, genau, also wie ein Minikleid.
Aber sehr gerade geschnitten, sehr ordentlich. Und jetzt, da Star Trek jetzt Leute, die Scunts tragen, ja halt unten drunter enge Hosen und dann einfach sozusagen, dass wie halt so ein Rock halt länger runtergeht von der Uniform, haben wir den Crewman Suniga, der eben auch ein Scan trägt und sehr gut aussieht.
Und im Hintergrund dieser Folge auch langläuft. Ich habe den jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Mir ist es nur aufgefallen, weil mir das Twitter in meine Timeline gespült hat mit, ach guck, da war ein Crewmember mit Scunt, und ich so, ach guck, habe ich gar nicht gesehen.
Ja, genau, und das sieht auf jeden Fall sehr gut aus, und ja, das hat mich auch gefreut, dass die also das weitertragen, weil es gab, ich habe das irgendwo auch auf Twitter retweetet, dass so ein paar junge Männer wohl auf einer Star Trek Convention waren oder Cosplay gemacht haben und jeweils von einer anderen Ära ein Scunt anhatten. Und das sah so gesehen, gut aus, jetzt ohne einfach nur so, weil wenn eins sich sagt, so was irgendwie gut aussieht, so einem Körper, dem das steht, es muss jetzt auch nicht die Figur sein, die gemeint ist, so einfach etwas trägt, was einfach nur der Figur, was gut aussieht, zu der Person passt, ist das einfach schön. Und dieses Scunts, weil wir kennen es ja auch schließlich ja, Schottenröcke, Kilt, viele, immer mehr Männer tragen gern, oder maskuline Leute tragen auch gern mal ein Kilt, und genauso sind halt diese Scunts, und dann, wenn du da halt die Jungs dann hast, zum Beispiel, die auf Cosplay darin machen, das sieht schön aus. Das ist genauso, sage ich jetzt mal, dass ich halt, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Scunt-Uniform tragen würde und Leute sagen würden, ah, sieht schön aus, freue ich mich, dass ich auch mal so eine Augenweide habe. Quasi.
Ja, klar.
Und da fällt mir halt auch ein, so, ach, Gersha Phillips, hättest du doch in der zweiten Staffel Discovery den Section 31 Boys Scunt gegeben. Ich wäre so dankbar.
Ich glaube, in der ersten oder in der zweiten Folge von Staffel 1 bei Discovery, da ist, glaube ich, auch ein Crewmember in Scunts durch den Gang gelaufen. Aber seitdem haben wir da auch nichts mehr gesehen. Das ist ja immer nur so mal
halt
der
vor
eine.
Vor allem die Lederboys.
Ja, naja, gut, das ist klar.
Ah, stell dir vor, Leland in einem Scunt, das wäre so prachtvoll gewesen.
Übrigens, ich weiß gar nicht, also man meint ja immer, dass man jetzt in unserem Jahrhundert, in unserem Zeitalter irgendwie gar nicht mehr so diese prüden Sensibilitäten haben, aber mir ist jetzt mehrfach aufgefallen, als ich mir die Klassikserie nochmal angeschaut habe, dass ich jedes Mal denke, mein Gott, waren die Röcke der Damen kurz. Also mir war schon klar, dass die diese Minikleider tragen, aber ich hatte das irgendwie gedanklich immer so mit Mitte Oberschenkel von der Länge her gedanklich abgespeichert. Und stattdessen waren das wirklich richtig, richtig kurze Röcke, wo ich zwischendurch echt da saß und dachte, man merkt, es sind die 60er, weil es ist mir echt ein Rätsel, wie die damit auf dem Bildschirm durchgekommen sind. Das ist ja
also,
wirklich richtig
hoch. ich empfehlen dazu, zu den kurzen Röcken, weil das ist nicht das eine oder andere gut oder schlecht, sondern da hat Jessie Gender, sie hat ein Video, sehr langes, es geht um Sex und Star Trek Jeans Vision. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Und da geht sie halt darauf ein, dass damals einen Minirock zu tragen, auch sehr, nicht unbedingt sowas wie, oh, ich mache mich für Männer sexy, sondern auch ein Zeichen war, hey, ich nehme mir die Freiheit, Körperteil zu sagen oder einfach meine Beinfreiheit zu genießen, die halt sonst moralisch verwerflich war. Dass es also auch sehr viel darum geht, ja, so Körperautonomie zu zeigen.
Ja, und mag sein.
Und dann ist es halt auch so, dass Sexiness, weil unsere Gesellschaften Sexiness sehr stark darauf gerne mal reduzieren auf, ist was für Heteromänner, ist Bespaßung für Heteromänner, ist natürlich dann dieser Ungleichgewicht, das im Mainstream noch, es ändert sich ja, immer noch so, das teilweise auch unausgesprochen, ich versuche das immer auch so mit auszusprechen, ist, weil es ein Ungleichgewicht gibt an, wer darf gucken, wer darf sich optisch ergötzen und wer hat zu ergötzen? Wer hat auszusehen, um eine Augenweide zu sein? Und diese Sachen werden halt langsam aufgebrochen. Da ist Strange New Worlds oder auch The Expanse wunderbar drin, weil da hast du also etwas, das habe ich irgendwo gelesen und das übernommen, ein bisexual gaze, also einen bisexuellen Blick, der also heißt, schaut auf die Charaktere, egal welche geschlechtliche, welches Geschlecht oder welches Gender die Person hat. Und die werden halt nicht sehr objektifiziert, sondern eher in einem Licht gezeigt von, darf gern mal sexy oder körperlich sein, aber ohne die zu reduzieren. Und also jeweils fühlen sich halt Leute auch wohler, das zu gucken, weil sie nicht das Gefühl haben, so ja, Frauen werden von der Kamera ausgezogen und Männer werden als stark gezeigt in dieser altmodischen Art, sondern so dieses, ja, alle haben irgendwie mal was sexy und haben also auch auf Twitter einige gesagt, also was ich mitgekriegt habe, wie egal, Leute verschiedener Gender gesagt haben, boah, diese Crew, die sind alle so sexy, manchmal muss ich erstmals mir Luft zu Fächern. Und es ist toll, also den ähnlichen Effekt hast du halt auch bei The Expanse, wo du wirklich anfängst, einfach Charaktere, egal welches Gender, wenn sie dir sympathisch sind und du dich sexy findest, hast du plötzlich den Raum, das zu entdecken, weil du nicht um diesen Male Gaze herumkurven musst, wie vorher, weißt du, auch wie die Burmenschen Catsuits.
Ja, ja, ja.
Und da hast du, zum Beispiel muss ich jetzt sagen, was ich gemerkt habe, ich finde Number One gar nicht schlecht, weil die hat so eine, die ist so eine größere Lady mit tollen Haaren und kräftige, gute Figur und ein also eine angenehme Art an sich, wo ich gemerkt habe, ja, die meisten anderen Figuren finde ich jetzt nicht sexy sexy, sondern einfach nur mega sympathisch schon cool, aber ich dachte so, Number One, die ist ja ganz nett, haha. Aber es ist eben, weil sie eben nicht so im Hetero-Male-Gaze sexualisiert wird und das mir im Wege steht, diese Figur sexy finden zu dürfen, sondern sie ist halt, wie sie ist. Und dieser Bisexual Gaze, das ist also, ja, je mehr das machen, desto besser. Aber wir hatten das, wo ist, also in der vorherigen Folge, hatten wir das ja mit Spock. In der ersten Folge, wie er ja erst oben ohne war und dann eben auch auf diesem Planeten gebeamt ist. Nur kennst ja diesen Trope, dass irgendwas kommt, irgendwas mit Technik und die Frau hat zu wenig an. Und die Männer gucken auf sie. Und das war umgekehrt mit Spock.
Stimmt, richtig.
Vor allem, weil Spock halt auch seit Thors natürlich der nicht intendierte, aber dann der eigentlich gewordene quasi, ja, Heartthrob oder halt eher so Sexsymbol geworden ist, so in einem halt sexy Symbol halt, nicht wie Kirk, sondern halt so, ja, seine Sexiness halt, die ist die Frauen, Leute sehen wollten und nicht den Draufgänger, Anführungszeichen Kirk. Das fand ich halt so schön, wie sie halt das quasi nochmal anerkannt haben, ist in der Situation, also er dann der war mit zu, so in Anführungszeichen zu wenig Textil und Bein gezeigt hat. Ja, genau.
Ja, wunderbar. Das war ein kleiner Ausflug zu den Kostümen. Wen ich auch schon mal empfohlen hatte, dem man folgen kann, ist Timothy Peel. Das ist der Grafikdesigner bei Strange New Worlds. Und wir hatten uns darüber unterhalten und deswegen wollte ich den Kommentar hier jetzt noch mit reinbringen. Und zwar hatten wir uns irgendwann mal darüber unterhalten, dass wir so ab und zu mal Battlestar Galactica-Vibes bekommen. Ja. Was auch natürlich damit zusammenhängt, dass der Showrunner ja auch bei Battlestar Galactica gearbeitet hat. Aber warum ich das jetzt erwähne, ist, Timothy Peel hat gerade jetzt für diese Folge gesagt, wir kriegen ja dieses Sonarsystem, das Spock ja da sozusagen sich spontan aus den Rippen schneidet, kriegen wir ja präsentiert, das Vinci-Sonarsystem auf der Enterprise. Und das ist wohl inspiriert vom Dreadis Tracking Screen in Battlestar Galactica.
Ja.
Ich nehme es zur Kenntnis. Also ich habe Battlestar Galactica tatsächlich nicht gesehen, das Remake. Und es wird mir immer wieder empfohlen, irgendwann werde ich es in meinem Leben mir nochmal angucken, aber ich fand schön, dass er das hier bestätigt hat und gesagt hat, ja, ihr habt recht.
Ja, genauso, also ich finde es schön, dass also die auch von anderen Serien die Sachen nehmen, weil das auch immer wieder, hast du das Gefühl, so ein bisschen expands, zum Beispiel beim Vorspann von Strange New Worlds am Ende, wie also die Monde sich da guten Tag sagen auf dem Bildschirm quasi, ist ähnliche Bildsprache wie beim Expanse-Vorspann und natürlich verschiedene Charaktere wie eben die La'an so ein bisschen an einen anderen sehr bekannten, habe ich ja schon mal erwähnt, an die Kamina Drummer aus Expanse erinnert. Und es ist also nicht einfach nur abgekupfert ist, sondern du hast das Gefühl, es ist halt so eine Intertextualität da. Mhm. Und das ist toll. Und das machen sie super gut. Und dann nehmen sie sich das von verschiedenen Sachen, diese Intertextualität. Und dann halt auch was von Galactica rein und so weiter. Und wir Fans freuen uns, weil je mehr coole Sachen, desto toller, wenn sie zusammenkommen.
In dieser Folge hatten wir auch enorm viel Technobubble, wenn wir jetzt schon bei Technik sind. Und vieles vom Technobubble, muss ich dir ganz ehrlich sagen, geht völlig über meinen Kopf hinweg. Ich bin jetzt nicht der Typ, der das Technobubble, der das verstehen muss. Ich kenne Fans, die möchten da genau durchsteigen und möchten das alles verstehen und so weiter. Und ich bin immer so, okay, er hat jetzt gesagt, es funktioniert, dann glaube ich ihm das. Und wenn dann noch eine 10 Minuten lange Technobubble-Erklärung hinten dran hängt, dann sage ich halt, okay, ist in Ordnung, er hat gesagt, es geht. So. Also da bin ich relativ unkompliziert. Und in diesem Fall war es so, dass wir tatsächlich eine ausführliche Erklärung bekommen haben, eine wissenschaftliche Erklärung zu diesen ganzen Phänomenen, die hier in der Serie benutzt werden oder erzählt werden, auch im Zusammenhang natürlich mit dem Austricksen der Gorn und so weiter, weil die fliegen ja dann eben in die Nähe von diesen braunen Zwergen und dem schwarzen Loch und so weiter und so fort.
Also erstens dieses Slingshotting, das
genau.
Kommt immer wieder auch in Star Trek vor, aber viel mehr in zum Beispiel Expanse, wo also die Astrophysik verwendet wird und da halt dieser Slingshot um ein schwarzes Loch dann mit Einbezug von diesem Redshift wunderbar.
Also wir kennen es aus Star Trek gar nicht mal so sehr um schwarze Löcher. Wir kennen das Slingshot-Manöver in Star Trek in der Regel eigentlich ja um Sonnen. Also und zwar immer dann, wenn es Zeitreisen gibt. Also gerade Zeitreisen werden in der Regel immer durch Slingshot-Manöver um die Sonne herum gemacht. Ob das jetzt in First Contact ist oder jetzt in Picard dann auch wieder in der letzten Staffel.
In
also
First Contact nicht. In First Contact nutzen sie...
Ach, wo war es denn? Ach, nicht First Contact, in Star Trek 4.
So,
richtig, genau. Also in Star Trek 4 oder aber jetzt in der letzten Picard-Staffel. Es kommt immer mal wieder, genau, ja.
Ansonsten kommt es manchmal halt vor, dass sowas mit erwähnt wird in Folgen, aber nicht so oft. Aber es ist halt so ein bisschen prominenter, ist so das klassische Slingshotting, wo das auch zum Beispiel Raumsonden verwendet wird, um mehr Geschwindigkeit zu kriegen.
Ich habe jetzt echt keine Ahnung, weil ich höre ja beim Technobubble nie zu. Aber es wird doch einfach die natürliche Gravität genau, des Planeten oder Mondes oder was auch immer ausgenutzt, um sozusagen dem nochmal Schwung extra mitzugeben. Genau. Okay, deswegen so viel habe ich dann in Star Trek doch gelernt. Gott sei Dank.
Deswegen wird es auch Gravity Assist genannt. Genau. Und es gibt auch, ich habe das auch in den Shownotes verlinkt, im Ready Room wird das ja auch nochmal erklärt von Dr. Aaron McDonald, die verschiedenen wissenschaftlichen Sachen, die in dieser Folge vorkommen, erläutert. Aber wer zu schwarzen Löchern und auch die Effekte von Leuten, also Observern, also wenn das auf von außen beobachten oder von innen reingehend die unterschiedlichen Phänomene, empfehle ich das Video, ich glaube, das heißt Black Hole Survival Guide. Und es ist ein wunderschöner Vortrag, der eben so annimmt, du und deine Freundin, also seid zusammen unterwegs und die Freundin von dir geht in die Raumstation, während du jetzt, ja irgendwie, keine Ahnung, Susi und Maria, deine Freundin ist da drin und Susi, du gehst dann runter ins schwarze Loch und was dann jeweils ihr erlebt und die andere Person erlebt und wie lange ihr euch gegenseitig sehen könnt, aber was da für Unterschiede sind. Also die da in dem Vortrag auch sehr für, also Nicht-ExpertInnen erklärt. Kann ich das empfehlen, auch so als kleiner Zusatz zu dem mit dem schwarzen Loch, Gravitational Redshift in dieser Folge auf jeden Fall.
Ja, super. Und du hattest gesagt, dass Dr. Aaron McDonald das eben genauer erläutert. Im Ready Room gab es ein kleines Filmchen dazu. Den Film kann man sich auch auf dem Instagram-Account von Star Trek anschauen. Das fand ich auch sehr schön. Ich finde übrigens den Instagram-Account generell ganz nett. Da werden ja natürlich nicht nur Bilder eingestellt, das ist Instagram, klar, sondern tatsächlich auch immer mal wieder sehr nette Bilder und Videos und sowas genau auch. Und Dr. Aaron McDonald kennen wir als wissenschaftliche Beraterin unter anderem für Lower Decks und jetzt eben auch für Strange New Worlds.
Also die ist generell für ganz Star Trek seit Discovery.
Deswegen, daher kennen wir sie und ich muss immer nur dran denken, immer wenn ich jetzt ihren Namen höre, es gibt ja diese Szene in Lower Decks, wo sie ja zu kennen gemacht wurde, als die diesen, die hatten da auch eine von diesen Manövern, wo dann alles mögliche schief ging und so weiter und so fort und irgendeiner im Hintergrund dann rief, es ist fast in dieser ganzen Kakophonie von Stimmen untergegangen, aber Dr. Aaron hat gesagt, das kann man so nicht machen, genau. weil es ein Szenario war, genau, das eben gegen die natürlichen physischen Gesetze irgendwie verstoßen hat. Und ich fand das so nett. Also das ist ja das Schöne an Lower Decks, die nehmen das so ein bisschen auf den Arm. Aber gleichzeitig wäre ich natürlich, wenn ich Dr. McDonald wäre, ich wäre natürlich, oh mein Gott, ich bin Canon, weißt du? Ah. Das ist natürlich klasse, ja.
Das ist sehr, sehr schön. So, wollen wir jetzt zur Folge übergehen? Ab zur Folge Memento Mori oder in Sei dir der Sterblichkeit bewusst oder gedenke den Toten. Ein schönes altes Motto. Das, weißt du, woher das kommt?
Soweit ich weiß, von den Römern.
Ja.
Wie war das? Lass mich, ich hab's extra nachgelesen. Während eines Kriegszuges hat ein Sklave... hat ein Sklave ein, war das ein Lorbeerkranz, glaube ich, oder ein Lorbeerblatt oder was, über den Kopf des einlaufenden Herrschers immer gehalten und hat eben gerufen...
Des Feldherrn.
Ja, also der gewonnen hatte und hat dann gerufen, unter anderem eben, sei dir der Sterblichkeit bewusst und dann kam da noch mehr. Es ging halt generell darum, dass er sich eben bewusst sein soll, dass alles vergänglich ist. Irgendwie
und nicht
so.
sich quasi dafür übermenschlich halten soll. Genau, so auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Und dieses Motto ist auch unter anderem, also in der Literaturwissenschaft, das ist der Barockzeit, auch sehr typisch, auch gerade in der deutschen Literatur des 17. Jahrhunderts.
Auch im Mittelalter ganz prominent,
ja,
schon
auch,
davor.
Aber
ja.
Ich hatte das halt so, wo ich das immer wieder sehr prägnant, also aus meinen Sachen im Studium hatte, war halt nach dem 30-jährigen Krieg, war halt natürlich dieses an Tote denken und die Sterblichkeit und wie sozusagen ein Menschenleben schnell vergehen kann. Und das ist ja sowas, wo gerade Laan Nguyen Singh immer wieder daran erinnert. Sie ist ja quasi, eines ihrer Themen ist Memento Mori. Ist ja eben, ja, die Leute, die nicht dran glauben, dass sie plötzlich sterben können und dann erstaunt sind. Und hier hast du also eine ganze Folge danach bemannt, die auch eben mit so einer Memento-Mori-Szene oder Situation anfängt. Dann dieses Starfleet Remembrance Day, also so ein Starfleet-Gedenktag. Und die Crewmitglieder tragen so ein Abzeichen mit dem Namen eines Schiffes. Das ist halt verunglückten Schiffes, auf dem sie früher gedient haben, um halt da an diese Sachen zu denken.
Also ich hatte jetzt auch vermutet, dass es vielleicht ein Schiff ist, auf dem sie gedient haben. Aber ich glaube, das kann auch einfach ein Schiff sein an Leute, die auf dem Schiff gedient haben, an die sie einfach denken wollen, ja.
Ja, genau.
Was sehr schön ist, also diese Pins wurden ja in Chicago schon mal als Merch vorgestellt. Und ich hatte gar nicht damit gerechnet, die dann in der Serie tatsächlich nochmal wiederzusehen. Und dass die jetzt so prominent in der Serie auftauchen, fand ich eigentlich ganz nett. Und man kann auch tatsächlich genau aufgeschlüsselt sehen, wer welches Pin trägt. Und unter anderem trägt halt Pike das Pin von Discovery. Und Discovery ist ja, und das erfahren wir, kriegen wir hier jetzt nochmal bestätigt, offiziell ist ja das Schiff zerstört worden und alle sind tot. Also man geht eben davon aus, das ist eben Casualty, also gibt's nicht mehr, sind alle verstorben. Und eben nur die engsten Leute, die dabei waren, unter anderem ja auch Pike, wissen, dass das nicht der Fall ist. Aber das ist ja alles classified, das war das Wort.
Ja,
also
genau.
Man darf eben nicht darüber reden, genau. Das heißt, hier kriegen wir einfach nochmal bestätigt, offiziell gelten sie alle als tot. Und deswegen passt es hier eben auch, dass er diesen Pin trägt, ja.
Eben, genau, und dann natürlich die Discovery als Erinnerung hat. Ja, und die La'anonian Singh, die hat also Puget Sound und der Anfang ist ja ihr Logbuch und daher ihre Sichtweise in dieser Folge und sie lässt ihren Pin weg, weil sie einfach erstmal sich nicht da in Erinnerung ergeben will und gerade lieber nach vorne schauen möchte. Number One spricht sie drauf an und die La'an, ja, sie wiegelt etwas ab und...
Ja, ist halt die Frage, ist es, also sie stellt es ja so hin, als würde sie nach positiv nach vorne sehen, aber es ist natürlich meines Erachtens nach eine totale Verdrängung. Sie will sich halt damit einfach nicht auseinandersetzen. Ja.
Eben. Das ist natürlich dann auch ein Foreshadowing für die Folge.
Ja, es ist natürlich auch insofern ganz interessant. Also jetzt bis zu dieser Folge, irgendwie vergisst man, dass die ja gerade eben auch aus dem Krieg kommen. Die sind ja, das ist ja noch gar nicht mal, es ist glaube ich jetzt mal fast ein Jahr oder so, seitdem der offizielle Krieg mit den Klingonen vorbei ist. Es ist nicht lange und da hat man ja auch einfach ganz, ganz viele Bekannte, Verwandte, Kollegen, Freunde verloren. Deswegen ist es auch gar nicht überraschend, dass hier die Leute alle auch so viele unterschiedliche Pins tragen, weil eben einfach auch so viele Schiffe zerstört worden sind. Und ich finde, das vergisst man irgendwie, dass wir da noch gar nicht so weit weg sind, zeitlich ihn kennen. Ja.
Und dass halt natürlich dann dieser Gedenktag auch sehr nahe liegt, das zu tun. Und übrigens, Puget Sound, das ist eine Meeresbucht im Nordwesten des US-amerikanischen Bundesstaats Washington, falls sich jemand fragt, wo dieser Name herkommt.
Okay.
Genau. Auch eben in den Shownotes verlinkt der Artikel dazu.
Mhm.
Genau, dann haben wir also jetzt erstmal diese Gedenktag und schöne Szene, um einfach zu zeigen, wo die überhaupt unterwegs hin sind, ist, dass unsere Uhura, die klassisch wie halt für Azubis üblich, sie als Kadettin ist quasi Azubi auf der Enterprise und sie macht halt Stationen durch und ihre derzeitige Station ist also Engineering und da ist sie also auf dem Gang unterwegs mit dem Hammer und er fragt sie aus und sie antwortet halt so, ja, die Geräte, die wir liefern, das ist für Luftfilter. Und er sagt so, boah, typisch Kadetten, immer diese lapidare kurze Antwort. Und Uhura lässt es sich nicht nehmen, bleibt stehen und beschreibt also quasi wie aus dem Lexikon, aus der Gerätebeschreibung, beschreibt sie also, wie diese Geräte heißen, was sie tun und wie sie funktionieren und was es mit denen auf sich hat. Und Zähne knirschend quittiert das dann Hammer und beide gehen dann ihres Weges, um dann im Cargo Bay eben diese Geräte vorzubereiten, die auch für eine Kolonie geliefert werden sollen, weil dort eben die Luftfilteranlagen, so wie ich es mich jetzt erinnere, für die Luftversorgung eben ausgetauscht werden müssen, weil sonst hätten sie nicht genug Luft. Auch wieder so ein Thema aus The Expanse, was da aus, eher
naja gut, das glaube ich ist Sci-Fi-mäßig recht viel überall vertreten. Sie fliegen nach Finibus 3, also so heißt der Planet, auf dem die Kolonie sich befindet. Und die Luftfilter auf jeden Fall ganz prominent, aber wohl auch andere Versorgungsgüter. Also die sind da mit viel bepackt wohl.
Also eben so ein Versorgungsfahrt. Und da kommen sie an und merken also erstens, oh, Menschen weg, Blut am Boden, schnell wieder hoch, seltsames Raumschiff, stellt sich raus, dass das sich gerettet, also Leute sind, die sich halt noch von der Oberfläche gerettet haben Und um es halt mal kurz zu fassen, kommt halt raus, dass La'an Leute befragt, sie schon einen Verdacht hat, oh Mist, das kommt mir sehr bekannt vor. Gleichzeitig sagt sie halt, schaut doch bitte nach bestimmten Dingen, es könnte sein, dass irgendwas scannt mal so und so. Das so und so scannen, ich habe den Technobabble jetzt nicht im Kopf, aber auf jeden Fall diese Scan-Technik angewendet, meldet Mr. Spock, dass da tatsächlich was ist.
Und ein Hologramm, sagt er. Das heißt, da versteckt sich offensichtlich irgendwas, ja.
Genau, und da möchte ich jetzt hinkommen, also von wegen Gorn, was ich so gut fand, weil eigentlich, und ich habe das ja immer wieder gesagt, und das haben wir halt hier in der Folge halt schön zu sehen gekriegt jetzt, haben wir in Disco ein Foreshadowing gehabt. Und zwar in zweite Staffel, fünfte Folge Saints of Imperfection haben wir ja diesen eigentlich recht köstlichen Dialog, wo also Pike und Leland, also der Section 31 Oberlederboy, sich nach langer Zeit wiedersehen. Ist klar, ist, sie sind entweder alte Freunde oder alte Liebhaber oder beides. Auf jeden Fall sind sie auseinandergegangen und sich lange nicht gesehen und werfen sich erstmals lustige Sprüche an den Kopf. Pike sagt zu Leland, so, das Letzte, was ich wusste, ist, dass du bis zum Arsch in Alligatoren auf Sextus 3 warst. Also auf Englisch, last thing I heard was you were up to your ass in Alligators on Sextus 3. Und Leland antwortet darauf, ja, deswegen bin ich zu Starfleet Intelligence gegangen. Und von da aus wusste man so, ich hatte, als ich das erste Mal gesehen habe, diese Disco-Folge, hatte ich TOS nicht viel gesehen und habe eher bei Sestus 3 vor allem an die Pike City Pioneers of Sestus 3 gedacht, die in Deep Space Nine erwähnt werden, weil der Bruder von Cassidy Yates, also der späteren Ehefrau von Sisko, ja, das ist ein Spoiler, von einer 30 Jahre alte Serie, eben dort ihr Bruder lebte. Und die halt darüber reden, ja, auf Sestus 3 könnte man noch echte Baseballspiele sehen, die es halt sonst so gut wie gar nicht mehr gab. Und diese Andeutung, also erstens Leland, Section 31 hat wohl auf Sestus 3, dort ist ja auch da, ist ja eben in Arena, wo eben auch eine Föderationskolonie war, die von den Gorn ausradiert worden ist, ziemlich brutal. Und eben er war irgendwie auf Sestus 3. Alligators, wohl eine vielleicht etwas rassistische Bezeichnung für Gorn.
Und ja, eine Eidechsen, also sie sehen aus wie Eidechsen.
Oder Krokodile auf zwei Beinen.
Der Dinosaurier, oder ja, genau.
Eben halt Echsen mit halt langen Schnauzen. Ja, und dann gleichzeitig in der Folge auch sehen wir, dass Section 31 ihr Schiff hat, dieses wunderschöne Schiff, am Rande gesagt, eben eine Tarntechnologie hat, die eben nicht wie also es die Treaty of Algeron, wie heißt das, Vertrag von Algeron, mit den Romulanern eben verbieten würde, sondern es ist eine Tarnung mittels Hologrammtechnik. Und es könnte sein, dass halt damals das quasi daraus dann genommen worden ist, dass als entweder Redcon oder Foreshadowing, was auch immer, halt quasi Section 31, die eben auch diese Technologie hatten, vielleicht eben von Leland und wer auch immer dabei war, auf Sestus 3 sich mit den Gorn auseinandergesetzt haben und dort diese Technologie herhaben. Also das ist so als kleines Easter Egg im Easter Egg drin. Wollte ich nochmal anmerken. Mhm.
Ich finde hier zwei Dinge noch sehr, sehr interessant, oder was heißt interessant, aber die haben mir gut gefallen. Die Szene tatsächlich mit dem kleinen Mädchen, als La'an herausbekommt, dass es die Gorn sind, was sie ja nur rausbekommt, weil eben dieses Mädchen, eine der Geretteten von der Kolonie, ja irgendwie sagt, ja, sie hat sie nicht gesehen, aber sie hat so Geräusche gehört. Und dann fragt ja noch La'an, was denn für Geräusche? Und dann macht sie ja so diese Klick- oder Schnalzgeräusche. Ja. Und das sagt uns jetzt ad hoc nichts, aber man sieht ganz genau, wie La'an plötzlich ist wirklich heißkalt den Rücken runterläuft und sich fast zur Salzsäule erstarrt und sagt, oh mein Gott, die Gorn, ja, also wirklich diese Angst auch.
Also sie sagt es da noch nicht, aber
nee, aber sie ja, genau.
Ahnung schon.
Und ich finde das so interessant, dass das hier eben über diese Klickgeräusche gelöst wird, also nicht, dass da jemand ist und versucht irgendwie zu beschreiben, so und so sahen die aus oder so, sondern einfach dieses eine Geräusch so als Schlüssel Schlüsselelement, um sofort klar zu machen, das sind die Gorn. Das war das eine. Ich fand, das hatte schon so gruselige Vibes, Horror-Vibes noch nicht, aber sehr gruselige Vibes. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen, wie das aufgelöst worden ist. Und zum zweiten hat mir hier sehr gut gefallen, dass ja die Gorn einfach als taktisch sehr clever gezeigt werden, denn diese Situation, in die die Enterprise reingekommen ist, mit eben diesem Frachter und den Überlebenden von diesem Massaker-Kolonien, dass das eine Falle ist. Dass also absichtlich alles so gemacht worden ist von den Gorn, weil das ist ja die Taktik eben, sie sind halt Jäger und in dem Fall ist die Enterprise ist die Beute, dass das alles so gemacht worden ist, dass sie genau ihre Beute eben schwächen können. Ich finde es so spannend, dass da eben so dieses taktische Denken schon uns gezeigt wird auf diese Art und Weise. Und ich finde auch gut, dass die Enterprise hier volle Kanne reintappt. Also das fand ich sehr, sehr schön, gleich am Anfang.
Die Evakuierungsbrücke und deswegen können sie die Schilde nicht hochmachen, deswegen können die Gorn eben attackieren, die sich halt vorher getarnt haben unter ihrem Hologramm und dann rauskommen und bäh.
Ja, und La'an sagt das ja auch. Also in dem Fall ist es jetzt so, dass wir mit der Erfahrung, die La'an hat mit den Gorn, da erfahren wir jetzt auch in dieser Folge noch ein bisschen mehr über ihre Background-Story, dass wir da auch einen idealen Berater haben, der sich halt einfach mit dieser Taktik der Gorn auskennt und die sagt, ja, das ist die Taktik der Gorn. Wir sind die Beute, sie sind die Jäger, sie geben auch nicht auf, sie jagen bis zum bitteren Ende und der erste Schritt ist, die Beute zu schwächen, sie abzuschneiden von allen Vorräten, die sie haben und sie eben schwach zu machen, damit man sie einfacher einfangen kann. Und genau das ist das, was wir hier kriegen, gleich mit der ersten Situation.
Das ist auch, was ja auch so ein bisschen bekannt ist, was ja völlig anders, ähnlich ist, sind ja die Hirogen in Voyager, die ja auch so eine etwas exige Jägerspezies ist, die aus allem Jäger und Beute machen wollen. Und das ist also so ein bisschen, ja, dieses ähnliche Feeling.
Ja, und das ist ja jetzt auch keine unbekannte Taktik. Also das ist eine Taktik, die findest du immer wenn es um Jagd und Gejagten geht, im Tierreich, wo auch immer, findest du ja überall.
Ja, oder bei der Jagd auf Rotem Oktober. Weil das ist ja auch eine Inspiration für diese Folge gewesen.
Also diese ganze Folge übrigens, vielleicht kann ich das jetzt gerade, ich bring's einfach mal hier an. Also es gibt so 2, 3 Schlüsselfolgen, kann man vielleicht sagen, oder Schlüsselfilme auch, die für diese Folge als Inspiration gedient haben. Du sagst es, klassische U-Boot-Filme, dazu gehören eben so Filme, die sind tatsächlich auch im Radio genannt worden, wie Jagd auf Roter Oktober, wie Das Boot tatsächlich auch, aber vor allen Dingen auch von 58 Run Silent, Run Deep mit, ich glaube, war es Gregory Peck? Ich weiß es gerade nicht mehr.
Ja, übrigens der Großvater von Ethan Peck.
Genau, richtig. Und aber auch so ein ganz klassischer U-Boot-Film. Und ich meine, die U-Boot-Filme sind halt auch immer gleich. Du hast halt immer dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen 2 Parteien, was wir hier in der Folge ja auch bekommen. Und du hast auch so ein paar ganz klassische Dinge in diesen U-Boot-Filmen drin, die wir hier dann in dieser Folge auch wieder bekommen. Wie eben dieses Sonar, diese Ping-Geräusche. Auch immer in den U-Boot-Filmen gibt es auch immer dieses, wir müssen tiefer oder wir, also dass sie immer zu tief sind und dass man dann denkt, oh gleich irgendwie explodiert das U-Boot oder es kommt Wasser rein und sie ertrinken. Und hier ist es genauso, dass wir diese Szene haben, wo es dann heißt, die Enterprise hält es nicht aus, die wird auseinanderfallen und so weiter. Und dann Pike sagt, ich vertraue der Enterprise, die schafft es. Also das sind genauso diese Szenen in diesen U-Boot-Filmen, die sich hier halt absolut widerspiegeln.
Oder halt auch die nautische Sprache von Ateg,
Diese
sagt, I Skipper und dive, dive, dive.
Das ist natürlich absolutes Brechen dieser vierten Wand, aber total. Ich musste so lachen.
Aber so schön, wie sie halt in diesen Gasriesen mit dem immer stärker werdenden Druck reingehen und das halt ausnutzen und da halt auch dieses Katz-und-Maus-Spiel umdrehen und halt diese Jagdinstinkt der Gorn als Schwäche nutzen, um die halt tiefer in diesen Gasriesen reinzulocken, wo dann ihr Schiff implodiert und die Enterprise das übersteht.
Lass mich noch 2, 3 Folgen nennen aus TOS, die hier auch als Inspiration wohl gedient haben. Also Bellison of Terror, ich habe es vorhin gesagt. Arena ist klar, weil die Gorn drin vorkam. Was aber auch ab und zu mal genannt wurde, auch im Ready Room unter anderem, war The Doomsday Machine und The Tholian Web. Auch Episoden aus der Original-Star Trek-Serie, die auch so ein bisschen so dieses mit einem übermächtigen Gegner zu tun haben, der mit einem spielt oder mit dem man umgekehrt eben auch selbst spielt und so dieses Taktieren und so weiter. später. Das sind alles so Folgen, da steckt das mit drinne. Also die kann man sich durchaus anschauen und dann diese Folge nochmal angucken. Da wird man ganz viele Parallelen finden und das ist ja auch immer was du sagst. Also ich meine, Star Trek reimt ja immer wieder und spiegelt immer wieder und das ist also hier ganz gut gelungen.
Ja.
Und naja, also wir haben jetzt eben diesen ersten Angriff der Gorn und die Situation spitzt sich ja dann zu. Wir haben natürlich Pike, der sich mit seiner Crew berät, was können wir machen? Wir haben La'an, die dann eben dieses Wissen hat, zumindest zum Großteil, eigentlich ja dann auch zu einem idealen Berater wird. Und sie ist aber auch von ihrer Backstory natürlich entsprechend beeinflusst. Ihr ganzes Schiff ist von den Gorn überfallen worden und sie ist als Letzte übrig geblieben. Und alle anderen sind eben als Brütungsstätte und oder Futter für die Gorn?
Futter in der Brütungsstätte.
Ja, also sozusagen ja.
Für die jungen Gorn sind sie quasi als Futter.
Ja, und dann und der letzte, der übrig bleibt von eben dieser Beute, wird dann eben auf einem übertragenen Schiff ausgesetzt oder Floß und wird dann eben ins Weltraum rausgefeuert und sie war eben die letzte. Aus dieser Erfahrung heraus sagt sie natürlich auch, die Föderation sagt uns immer, dass wir versuchen sollen, mit anderen Spezies, auch mit unseren Feinden, irgendwie Mitgefühl zu haben und dass wir eines Tages es schaffen werden, Freunde zu werden und Frieden zu schließen. Und sie sagt dann aber ganz konkret, und sie liegen falsch. Die Gorn sind einfach nur böse. Das ist eine sehr interessante Aussage, gerade auch in Bezug auf Rina, denn da sehen wir ja Kirk, da ist es jetzt ein Spoiler, aber Leute, also die Serie ist noch älter als DS9, der ja am Ende eben den Gorn nicht umbringt. Und diese Empathie, oder diese Milde, dieses Mitgefühl, die er dem Gorn zeigt, führt ja dazu, dass am Ende diese Spezies, die die beiden dahin gebracht hat, so eine Art übermächtige Spezies, vielleicht auch Q,
so ein bisschen man weiß Q-mäßig. Es.
Genau, ja, richtig. Dass Q die dann ähnlich, sagt, dass die dann sagt, wir lassen dich wieder gehen, weil wir der Menschheit nicht zugetraut haben, dass sie diese Art von Mitgefühl und Empathie zeigt. Und dass du das jetzt gezeigt hast, deinem Feind gegenüber, das ist positiv und deswegen lassen wir dich gehen. Wir haben also noch Hoffnung für die Menschheit. Und das finde ich total spannend, dass wir hier eben jetzt La'an haben in dieser Folge, die ganz klar sagt, nein, sie sind böse. Und dagegen eben gestellt wird diese Handlung in Arena.
Ja, und vor allem, weil die Matron der Matron sagt ja dem Kirk
in Arena, ja.
Dem Spock auch sagt in Arena, dass die Matron sich quasi in 1000 Jahren sich nochmal bei der Menschheit melden. Und
ja.
Mit dem Wissen von jetzt wird Spock sich denken, ach, vielleicht wird meine Schwester die treffen. Wer weiß.
Ja, du.
Weil, also die haben ja so ein bisschen geteasert für die 5. Staffel Disco, dass eben irgendwas aus, also auf jeden Fall zutiefste Star Trek Lore und ganz viel altes Star Trek Feeling wieder aufkommen kann, soll. Und vielleicht werden sie die Matron wiederholen. Wer weiß.
Gucken. Also es gibt ja da ganz viel. Wir sehen es ja jetzt hier gerade in Strange New Worlds. Die picken sich Dinge aus den Serien raus, die nur ganz kurz vorgekommen sind und dann bauen die darauf auf. Bei den Gorn ist es doch genauso. Wir haben die Gorn nur einmal in Arena gesehen und dann ganz, ganz ab und zu mal kamen sie noch, wie gesagt, dann ganz kurz in anderen Serien vor. Aber im Grunde wissen wir über die Gorn nichts, außer dass sie eben Jäger sind. Und darauf aufbauend haben sie die jetzt hier in Strange New Worlds eben zu dieser Bösewicht-Alien-Spezies gemacht. Und ich finde das so toll, dass das denen so gut gelingt, einfach sowas aufzubauen und neue Aspekte dem Universum damit zu geben, die auch in Canon funktionieren. Das macht mir einfach, das ist das, was macht mir auch echt Spaß in Strange New Worlds. Und es ist nicht nur so mit so Alien-Spezies, sondern auch natürlich mit den Charakteren. Und, oder vielleicht auch beides in einem, wie mit Hammer. Da haben wir sowohl mehr zu den Aena als auch Hammer an sich als Charakter, ja. Also, genau. Das funktioniert wirklich sehr gut. Und
vertiefen den Lore. Die Lore.
Um also jetzt nochmal zurückzukommen, wir haben das Katz-und-Maus-Spiel, wir haben die ganze Geschichte mit, dass sie ja jetzt irgendwie an diesen braunen Zwerg daran fliegen, dadurch ja auch ihre sämtlichen Systeme irgendwie dann ohne Funktion sind und Spock sich ja dann behilft und eben dieses Sonar bastelt. Pike sagt so schön, du hast aus einem Kompass ein Radar gemacht und da natürlich wieder U-Boot-Filme und lustigerweise kriegen wir dann hier auch tatsächlich diesen Ping-Sound, den wir ja auf den U-Boot-Filmen auch ganz klassisch kennen vom Sonar. den haben wir übrigens auch in Balance of Terror in der TOS-Folge genauso. Eventuell ist es ja sogar, was wir in Balance of Terror sehen, tatsächlich das System, das er hier jetzt gerade entwickelt hat. Also sehr, sehr, sehr schön aufeinander aufbauend. Und dann haben wir nicht nur den braunen Rie, dann den braunen Zwerg, wir haben auch noch ein schwarzes Loch.
Und es ist ein tolles schwarzes Loch. Leute, die dieses, die unser Podcast hören, wissen ja, Marcel und ich lieben schwarze Löcher. Ach, war das ein schönes Exemplar.
Die Situation spitzt sich immer weiter zu. Wir haben das Problem, wir haben diesen Zug, diese Anziehungskraft von dem braunen Zwerg plus von dem schwarzen Loch. Da könnte das Raumschiff irgendwie...
Dichte. Das ist ja mehr, also...
Ich habe keine Ahnung, das Technobubble ist über meinen Kopf rüber weg.
Ist das halt die Gas, weil ein brauner Zwerg ist ja eigentlich so ein Zwischending zwischen einem Gasriesen und einem Stern, also einer Sonne. Und ein brauner Zwerg ist quasi eine Gasansammlung, die nicht genug Druck und Energie hat, um sich quasi zu entzünden, um Licht zu erzeugen, sondern eben ist, ich könnte auf gut Deutsch einfach so verkürzt sagen, ja, eben Zwischending zwischen einem Gasriesen, so wie Jupiter oder Saturn und einer Sonne. Und das ist also quasi sehr viel mit Dichte, Gasdichte die Sache. Und da haben sie eben das sich zunutze gemacht, dass die Enterprise-Hülle also mehr Druck aushalten kann als ein Gorn-Schiff. Und das hat ja auch eine gewisse Logik, weil Jäger setzen mehr auf ihre eigene Stärke, auf Geschwindigkeit und auf Brutalität, denn auf Stabilität und Nachhaltigkeit. Und da ist es natürlich auch irgendwie auch zwar nicht ausgesprochen, aber halt absehbar, dass vielleicht eben diese Gorn-Schiffe nicht ganz so gebaut sind, wie halt die starke Hülle der Enterprise und die eher vielleicht leichteren, wendigeren Hüllen der sehr speziell geformten Gorn-Schiffe und das halt schneller implodieren kann.
Ja, wobei das natürlich schon Kirk-Level von Risiko hat, dass dann Pike sagt, ich vertraue der Enterprise, wir fliegen da jetzt einfach mal so rein. Und ich dachte nur so, oh mein Gott. Ja, und dann hast du halt diese Anziehungskraft aber auch vom schwarzen Loch und dann das Problem mit dem Planeten. Du hast diese Sensoren, die gar nicht mehr funktionieren, außer jetzt eben dieses Behelfssonar, das Spock gebastelt hat. Plus, das Schiff hat ja auch einfach schon Schäden von dem ersten Angriff und es gibt auch keine Vorräte mehr, auf die sie zurückgreifen können. Energie ist zum Teil auch komplett weg und sie haben nur noch einen Photonentorpedo. Also es kommt alles zusammen, weißt du, so Murphy's Law, es kommt alles zusammen, was zusammenkommen kann. Das ist, also die Situation ist, genau, die Situation ist einfach schlecht. Und wir haben das Problem, dass wir nicht nur ein Gorn-Schiff haben, damit wären wir ja noch irgendwie zurechtgekommen, aber wir haben mehrere kleine Gorn-Schiffe plus ein Mutterschiff, das jetzt auftaucht, wo dann auch noch Ortega noch so schön sagt, warum ist der Blip größer als alle anderen? Also, ja, weil es das Mutterschiff ist.
Ja, und daher müssen sie halt, weil das erste Schiff quasi ein Köder war und die Gorn eben dieses Schiff geopfert haben, um diese fette Beute zu kriegen.
Ja, die Position der Enterprise dann auch herauszufinden, gibt dann einiges Taktieren hin und her und das Ganze endet dann darin, dass das Mutterschiff übrig ist und ein Verfolgungsschiff wohl. Und aber jetzt hat die Enterprise halt auch keinen Photonentorpedo mehr, der ist aufgebraucht, zwei Schiffe haben sie zerstören können. Und jetzt weiß aber leider das Mutterschiff ungefähr, wo die Position der Enterprise ist. Und dann kommt La'an eben auf die Idee, okay, was wir jetzt machen können ist, das wäre die einzige Lösung, die ihr einfällt, ich gehe auf eine Scouting-Mission und versuche was herauszufinden. Denn sie hat das Gefühl, dass in ihren Erinnerungen, die sie ja verdrängt, irgendwo ein Schlüssel versteckt ist für diese Situation, um die zu lösen.
Und im Shuttle, das nicht detektierbar wohl ist, dann da vielleicht näher rangehen kann und Neues rausfinden.
Genau. Und was ich da sehr sympathisch fand, war, dass Spock sagte, er kommt mit. Man hat schon das Gefühl gehabt, dass der sich verantwortlich gefühlt hat für seinen Crewman irgendwie. Also er meinte, er hat es jetzt nicht wortwörtlich so gesagt, aber er meinte sinngemäß, du brauchst einen Kollegen, du brauchst einen...
Brauchst Backup.
Genau. Ja, genau, du brauchst Backup. Und dann fliegt er eben mit und dann im Schiff selber überzeugt La'an ihn davon, dass er mit ihr einen Mindmeld durchführt, also eine vulkanische Gedankenverschmelzung, um in ihren Erinnerungen nach eben einer Lösung zu suchen.
Ja, noch hinweisen, weil sie eben wegen ihrem Trauma ganz viel verdrängt hat und eben da durchsprechen müssen und sie überzeugt ihn eben diesen Mindmeld zu machen. Da sehen wir also, glücklicherweise haben sie nicht zu viel Blutiges gezeigt, weil währenddessen auf der Krankenstation sehen wir, wegen mangelnder Technik mussten sie ja Number One nähen. Und wir sehen da so ein paar Wunden. Also für Leute, die die Folge noch nicht gesehen haben, trotzdem zuhören. Ihr seht halt wirklich, wie Wunden von ganz nah genäht werden. So ein bisschen Body-Horror kommt da rein. Star Trek schafft es immer wieder, zu eigentlich anderen Dingen plötzlich irgendwelchen Horror reinzukrachen. So vor allem gorige, blutige Dinge. Und das haben sie
da. Wobei das ja auch hier Grundthema der Folge ist, schon Absicht eben diese Horror- und Gruselelemente hier drin zu haben.
Aber die haben das nicht in dem Mindmeld gemacht. Da siehst du höchstens an irgendwelchem Gestrüpp, das Blut dran ist. Da werden also nicht irgendwelche Leichen oder sich ernährende Babygorn gezeigt, die irgendwelche Menschen vertilgen, sondern wir sehen halt, dass der Junge, der immer wieder in der Erinnerung von La'an auftauchte mit seinem Lächeln, der Bruder ist.
Richtig, denn den hat sie ja den ganzen Tag schon halluziniert im Grunde.
Genau, den ganzen Tag schon, weil eben Remembrance und das quasi sie zwar sagt, ja, ich will nach vorne gucken, aber ihr Unbewusstes, ihr Hirn sagte, nee, wir denken jetzt schön an deinen Bruder. Und das Gehirn ihr halt ständig das Bild von ihrem Bruder gezeigt hat und sie hat ihn immer im Konferenzraum oder auf der Brücke gesehen und dann in dieser Rückschau oder halt dieser Erinnerung, in der Spock und La'an zusammen reingehen, sehen wir eben, dass er ein Notizbuch hatte, das er ihr geben will, wo wir kurz auch eine junge La'an sehen, wo er eben Gorn-Signale, so eine Art Gorn-Morse-Code quasi, so Lichtcodes-Zeichen aufgeschlüsselt gezeigt hat und dass sie davon dann Gebrauch macht.
Und vor allen Dingen erfahren wir dann auch, als er ihr eben dieses Buch gibt, beziehungsweise ihr dann eben diese Sprache entschlüsselt, dass er sich für sie geopfert hat. Sie ist ja die Letzte, die übrig bleibt und er schickt sie weg und sagt, hier, nimm das und renn. Und sie sagt, was ist mit dir? Und er so, ich halte den Rücken frei. Also ich glaube, das ist auch dieses klassische, sie hat ja sowieso einen enormen Schuldkomplex, den sie mit sich rumschleppt. Aber ich glaube nochmal extra auch für ihren Bruder, weil der natürlich, klar, in ihrer Erinnerung jetzt auch so prominent drin ist. Was übrigens auch ganz gut war, und das, du hast gesagt, es wird eben nicht so viel Blut und sowas gezeigt in dieser Erinnerung. Das hängt auch damit zusammen, dass ja plötzlich dieses ganze, also plötzlich stehen sie da halt in dieser oder Höhle oder was das da ist. Und dann sagt sie, wo sind wir denn jetzt? Und dann sagt Spock, deine Erinnerung oder dein Geist hat hier eben eine Schranke vorgeschoben. Ja. Also du wolltest nicht weiter in diese Erinnerung rein. Das akzeptiert er in dem Moment ja auch. Und ich wollte noch mal sagen, es ist enorm wichtig hier, dass diese Gedankenverschmelzung mit Spock ist, weil Gedankenverschmelzungen an sich sind ja schon was Besonderes im Star Trek-Universum, aber dann halt auch just eine Gedankenverschmelzung mit Spock, der ja einfach auch so eine wichtige Figur ist im Star Trek-Universum, das ist schon was Besonderes.
Und sie bekommt ja halt eben dann auch mit, dass sich ja auch jemand für ihn geopfert hat.
Ja, und auch, ein Geschwisterkind sozusagen, also auch in seinem Fall eine Schwester eben, genau.
Eben. Und dass halt eben Michael kurz zu hören ist. Und er dann sagt, ja, dann müssen wir jetzt diesen Mindmeld abbrechen, aber beide schweigen kollegial darüber. Mhm. Aber wir haben ja auch wieder so dieses Survivor-Skill-Sache mit, wo vielleicht was kommt mit Chief Kyle, dem Transporter-Chief, weil er ja auf einer der niederen Decke ist und jemanden retten will, der nicht mehr gut zu Fuß ist wegen dieser Angriff. Und dieser Mensch, der sagt so, nee, Junge, geh nach vorne, schubst ihn durch das Schott, das gerade zugeht und schafft es nicht mehr selbst durchzulaufen. Und diese ganze Motiv von Survivors Guild und sich opfern, um jemand anderen, also quasi das Leben generell weiter zu fördern, das ist halt so einer der Grundtenore hier in der Folge.
Ich fand es sehr schön, dass wir hier Burnham tatsächlich zumindest nochmal gehört haben, also es wird ja ein Teil des Dialogs aus Such Sweet Sorrow eingespielt und es ist natürlich nochmal extra spannend, weil ja La'an als Sicherheitsoffizier oder Sicherheitschefin sich ja auch vorher alle Biografien angeschaut hat und sie ganz genau weiß, dass Spock eben keine Schwester hat und dann sagt, Moment, du hattest eine Schwester und das spielt jetzt hier keine Rolle und ich noch so, Also diese ganze Szene fand ich sehr schön und man es zeigt natürlich auch wieder Gedankenverschmelzung, selbst wenn du das versuchst zu kontrollieren, und Spock versucht das ja, schließlich ist er ja hier derjenige, der das Ganze sozusagen anführt, ist immer zweigleisig. Selbst wenn du versuchst, Dinge zu unterdrücken, es geht halt nicht immer. Vor allen Dingen, wenn beide auch noch das gleiche Problem haben, nämlich eben diese klassische Survivor-Skill mit, und mit Geschwistern auch noch. Also es ist natürlich...
Ja, eben, dass das natürlich schon irgendwie in...
Geteiltes Leid sozusagen, ja.
Eben, dass das natürlich in Spocks Erinnerung selbstverständlich dann hervorsprudelt. Und da kriegen wir quasi, weil viele Fans das immer wieder spekulieren, weil Picard ja später ein Mindmeld mit Sarek hat, der ja auch Bescheid weiß.
Und mit Spock später auch,
Und mit Spock auch, dass Picard wahrscheinlich über dieses Discovery Bescheid weiß.
Ja, ich gehe davon aus. Also normalerweise, aber das ist natürlich auch immer das Problem, was kriegst du alles in einem Mindmeld gezeigt? Also theoretisch alles, aber vielleicht konzentrierst du dich dann auf bestimmte Dinge. In dem Fall ging es ja, glaube ich, in erster Linie tatsächlich um die Beziehung zwischen Sarek und Spock, auf die sich konzentriert wurde. Aber ja, natürlich, theoretisch müsst ihr das wissen, Genau, das sind so parallele Handlungen, die stattfinden. Und am Ende ist es dann so, nachdem wir ja jetzt rausgefunden haben, wie dieser Lichtmorse-Code ist, dass die in der Lage sind, die Gorn reinzulegen. Sie schicken also eine vermeintliche Nachricht von dem kleinen Schiff ans Mutterschiff, wo es eben heißt, dass die Menschen eben dieses Schiff...
Das Schiff geentert.
Richtig. Und das Mindset von den Gorn ist ja so, derjenige, der Schwäche zeigt, der wird ausgerottet, der stirbt. Und dann zerstören die ihr eigenes Schiff. Diese für uns vermeintliche Grausamkeit, also dieses, wir merzen aus, was schwach ist, das ist natürlich auch krass. Aber das ist eine Art von Denke, die La'an wusste, dass sie das so machen werden, ja.
Genau das ausgenutzt haben, wie sie halt auch diesen starken Jagdinstinkt ausgenutzt haben, ist eben auch dieses sehr sozialdarwinistische Verhalten der Gorn für sich genutzt haben.
Naja, und am Ende kommen sie dann eben aus der ganzen Sache raus mit diesem Slingshot-Manöver, das wir schon erwähnt haben. Es ist dann also so, dass sie ein Slingshot-Manöver um das schwarze Loch machen und dabei einen der Luftfilter abstoßen als Köder, der dann explodiert, und das Gorn-Schiff denkt dann, das ist die Enterprise, die explodiert ist, und fliegt dann halt wieder weg, weil sie haben ja gewonnen und die Crew und das Schiff ist gerettet, die Gorn verfolgen sie also auch nicht weiter. Das Ganze, meinte Ortegas, wird wahrscheinlich in die Annalen eingehen als das Pike-Manöver, und ich finde das so witzig, weil ich habe das Gefühl, Ortegas ist irgendwie davon besessen, sämtliche Manöver nach irgendwelchen Leuten zu benennen, inklusive ihrem eigenen Ortegas Abwehrmanöver. Und wir haben dann am Ende natürlich auch eine klassische Captainsrede. Natürlich brauchen wir noch diese richtig positive Captainsrede, wo er nochmal sagt, wir haben viel durchgemacht, aber wir gehen hoffnungsvoll in die Zukunft. Und das ist auch was er im Gespräch mit La'an dann auch nochmal sagt. Denn er sagt, ja, ich kann verstehen, dass du wütend bist und sauer und gestresst, aber du darfst deinen Kollegen dieses Negative nicht so zeigen. Du musst versuchen, hoffnungsvoll zu sein, denn in dem Moment, in dem du halt negativ wirst, dann ist alle Hoffnung verloren. Und manchmal, sagt er, führt, wenn man Hoffnung in die Leute steckt und ihnen Hoffnung gibt, führt das manchmal zu kleinen Wundern.
Ja, genau. Dass eben es ist eher darum geht, das Machbare und Kreativität zu fördern, als in den Vordergrund zu stellen, wie schrecklich
alles ist. Was eben nicht, und was eben nicht geht, genau, richtig.
Eben, und das ist halt auch so eine Botschaft an unsere Welt vor allem, dass wir eben nicht vor lauter schlechter Nachrichten, die, sage ich jetzt mal, auch aufgrund von wirtschaftlichen Interessen von Medienhäusern, weil schlechte Nachrichten besser gehen, dass wir uns davon nicht, ich habe das schon mal erwähnt, dieser Begriff weaponized hopelessness, also diese fast als Waffe verwendete oder halt als, Waffe verwendete Hoffnungslosigkeit nicht annehmen und stattdessen also wirklich dagegen halten, Mittel und Wege finden und das Mögliche suchen, statt das Unmögliche zu betonen. Genau.
Das ist also so die Hauptgeschichte, dieses Katz-und-Maus-Spiel, Taktieren etc. etc. Und auch natürlich, wie Pike sich verhält in der Situation. Wir haben dann noch zwei Geschichten, die sich parallel abspielen. Das eine, hast du schon gesagt, ist auf der Krankenstation, nämlich Number One ist verletzt worden, ganz am Anfang bei dem ersten Angriff der Gorn. und taukelt auf die Krankenstation. Und da ist das Problem, es gibt eben keine Energie. Der M'Benga, fand ich, hat so ein bisschen McCoy-artige Sprüche in dieser Folge gehabt, wo er halt so meinte, also wie soll ich die Leute hier, soll ich die mit Nadel und Faden irgendwie noch zusammennähen wie vor 150 Jahren? Also da war er nicht so ganz glücklich, dass er da nicht auf seine Ressourcen entsprechend zugreifen konnte.
Die Dialogen ein bisschen ähnlich im Kopf. Also er hat eher so zu Nurse Chapel gesagt, sag mal, sie haben doch quasi Erfahrung in archäologischer Medizin. Können sie gut nähen? Und dann Chapel, oh ja, total.
Naja, und am Ende war es dann so, dass Number One gerettet worden ist, Gott sei Dank, auch durch die, ich sag jetzt mal, Kreativität von M'Benga, der ihr da dann auch Blut spendet, denn es gab nicht genug Plasma und Number One hat sich dann aufgeopfert und gesagt, nein, gib das Plasma dem Crewman, der es braucht und nicht mir. Und ach, ja, es war alles sehr heroisch. Und also das war aber dann, das war diese eine Szene, also M'Benga und Chapel haben das gewuppt und Una war am Ende dann in Ordnung, das ist das Wichtige. Und die zweite Szene, die ich aber viel spannender fand, war, was sich zwischen Uhura und Hammer abgespielt hat, denn die beiden waren ja im Laderaum, wo eben diese Luftfilter unter anderem auch waren. Und das Problem ist, dass nach dem Angriff der einen die Luftfilter so geschädigt waren, oder zumindest einer dieser Luftfilter, dass die kurz vorm Explodieren standen.
Ja, und da konnte halt nicht mehr, weil seine Hände gebrochen waren, weil ein Kühlungsgerät, wie auch immer, auf seine Hand gefallen ist. Und da muss also Uhura unter seiner Anleitung erstmals das Schlimmste verhindern.
Und sie können ja auch nicht raus aus dem Raum, weil der Eingang verschüttet ist, genau.
Ja, genau. Und deswegen müssen sie da. Und dann haben wir wieder auch einen schönen Reim zu TNG, der Folge, ich weiß es wieder, Catastrophe, wie die da heißt. Ich gucke jetzt gerade mal wieder. Das ist da, wo die Enterprise diesen Notfall hat, wo die in irgendeinen Cosmic String reingeraten oder irgendwie sowas und viel Energie ausfällt und Picard und die Kids müssen durch den Turbolichtschacht steigen und singen Bruder Jakob.
Ich erinnere mich an die Folge, aber ich kann dir nicht sagen, wie sie hieß.
Ich suche es gerade jetzt mal, TNG Catastrophe hieß es, oder irgendwie was ähnliches, Disaster.
Ach, okay.
Disaster. Und dort haben wir ja eben, Geordi LaForge und Dr. Crusher sind auch in einem Laderaum und da bricht ein Plasmafeuer aus. Mhm. Und um das zu löschen, müssen sie quasi depressurizing, also den Druck aus der, also Luft aus dem Druck, Luftdruck aus der, aus dem Laderaum entfernen. Also depressurize it, damit dieses Feuer durch eben ganz kurz
Entzug des Sauerstoffes gelöscht wird.
Entzug des Sauerstoffs gelöscht wird. Und die müssen sich jetzt auch wo festhalten, um also diese lebensrettende Sache über sich ergehen zu lassen. Und da haben wir also eben diese ganz ähnliche Situation mit Hammer und Uhura. Wunderbar.
Ich finde, hier sind mehrere Dinge schön. Erstmal, dass Uhura ja für ihn seine Hände sein muss. Das heißt, er versucht, sie durchzusprechen und ist ganz frustriert, dass er eben nicht einfach schnell mal tipp, tipp, tipp alles selber machen kann. Da ist erstmal so ein Frustlevel natürlich da, wo Uhura, finde ich, aber auch ganz gut gegen ihn besteht. Also er macht sie nicht irgendwie, er schüchtert sie nicht zu sehr ein. Also da ist sie doch ganz, finde ich, dafür, dass sie halt ein Kadett ist.
Eben, er ist ja nicht so auf Dominanzkultur.
Aber er ist halt ist schon sehr grumpy. Also er ist schon sehr schlecht gelaunt.
Aber es ist ein Unterschied zwischen jemand, der dich niedermachen will und vielleicht grumpy oder Ecken und Kanten hat, oder jemand, der einfach nur wegen viel zu viel auftretender Ineffizienz etwas schlechte Laune hat oder manchmal Vorurteile hat, aber es eigentlich gut meint und einfach Effizienz und, weißt du, so mit Profis arbeiten.
Ja, ja, schon. Nur trotzdem könnte das ja dazu führen, dass man dann vielleicht sich nicht so traut. Aber das ist bei Uhura eigentlich jetzt nicht so. Und
sie merkt ja, was der Unterschied ist und kann also entsprechend mit Hammer umgehen, wo sie sich ja auch wohl, bevor sie sich ihre Helme aufziehen und die in die Raumanzüge schlüpfen, dann auch darüber reden, wie, was ist, wenn wir das nicht überleben? Und Hammer halt sagt ja, aus der Sicht von Aina ist diese menschliche menschliche Tendenz, eben Angst vor dem Tod und sich ständig mit dem Tod zu beschäftigen, etwas seltsam, weil die Aina halt für sie in ihrer Philosophie so ist, dass der Tod erst dann kommt, wenn du deinen eigenen Zweck, deine Purpose erfüllt hast. Und es wird halt klar, dass der Hammer eben sagt, ja, mein Purpose, auch wenn ich es halt jetzt sterben sollte, es wäre to fix what is broken, also das reparieren, was kaputt ist. Und Uhura sagt, oh, sie weiß es noch nicht ganz wirklich. Und daher vermutet sie, oh, vielleicht sterben wir ja dann doch nicht, weil es ist nicht meine Zeit gekommen.
Da fand ich zwei Sachen ganz toll. Erstens, diese Antwort, to fix what is broken, das ist die ingenieurigste Antwort, die ein Ingenieur ever ingenieurt hat, oder? Also, das ist so eine typische Ingenieursantwort. Richtig, richtig. Das ist das, was mir daran auch so gut gefällt. Das ist eben, das ist was ist, was, also das erklärt so viel auch über Hammer. Also, es ist eine Lebenseinstellung und es ist ein Beruf und es ist eine Berufung. Es ist einfach so vieles. Ja. Das ist das eine, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und es ist natürlich auch mit dem, was wir bisher von Uhura erfahren haben, geht das auch überein. Denn Uhura hat ja schon in der einen Folge gesagt, beim Essen, dass sie nicht genau weiß, was sie irgendwie machen soll und wo sie hingehört. Genau. Und jetzt durchläuft sie ja eben diese verschiedenen Abteilungen und jetzt ist sie eben bei Hammer, also Ingenieurswesen. Genau. Und das ist eine schöne Fortsetzung dessen, was wir schon gesehen haben. Und das Zweite, was mir hier sehr gut gefallen hat, dass sie auch ganz kurz über den Pazifismus reden. Denn wir wissen, dass die Aina eine pazifistische Alienspezies ist. Und wenn man von Pazifismus hört, dann denkt man oft, ja, es ist halt Passivität und entsprechend Schwäche. Und dann sagt er, nein, nein, nein. Pazifismus oder die Art von Pazifismus, die wir leben, ist die aktive Verteidigung der Ideale und Werte, die wir vertreten. Also es ist ein aktives Element, es ist eben keine Passivität. Das hat mir auch sehr gut gefallen, weil das mal ein Blick ist auf Pazifismus, den wir sonst so nicht kriegen.
Oder seltener, weil es sehr oft halt so in uns, und ich glaube, das ist etwas, wo wir als Menschen in unserer Kultur gerade dahin kommen, zu sagen, diese ersten Eindrücke, diese auf Englisch sagst du Shorthand-Ideas von Dingen, also diese sozusagen wie Kurzfassungen von Ideen, von Konzepten oft zu kurz greifen. Und daher in unseren Ideen von Konzepten, auch in kurzen Sachen, diese viel vielschichtiger sein müssen, damit wir unsere Realität auch besser beleben und mit ihr leben können.
Das heißt, wir hatten hier eine sehr gute A-Story. Ich finde auch bei den B-Stories, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich war also sehr gut unterhalten. Es hat ordentlich auch Spannung aufgebaut, fand ich. Es war eine sehr spannende Folge und ich habe mich jetzt auch nicht durchgehetzt gefühlt oder so. Und ich habe immer noch eine Frage an dich. Und zwar, du hast ja schon gesagt, die Gorn, das Schiffdesign der Gorn ist ja irgendwie ganz anders als das, was wir bisher gesehen haben in Star Trek. Wie hat dir das denn gefallen, dieses ganze Design?
Also ich fand, es sah sehr schön aus, diese organischen Formen, auch natürlich dieses grün-ecksige. Natürlich
und in sich verdreht auch irgendwie.
Verdreht und also überhaupt, ja, einfach nur eine völlig andere Paradigma, wie Schiffe gebaut werden. Vor allem für Star Trek recht interessante Formen. Also ist zum Beispiel in Ready Room werden ein paar Skizzen und Schemata eingeblendet, die muss ich mir noch genauer angucken. Ich als Fan von Raumschiffen hatte da also einen großen Spaß und fand halt eben, das war das, was ich ja vorher gesagt habe, so das war aus meinem eigenen Kopf heraus. Vielleicht wird dann noch was dazu gesagt, eben dass du siehst halt auch dieses Gornschiff ein bisschen von näher, wo so ein paar Streben und Licht und wahrscheinlich viel Glas, damit die viel um sich rum sehen können während ihrer Jagd und das natürlich nicht unbedingt für Stabilität spricht. Und daher eben auch Pikes Idee, tiefer in den braunen Zwerg hineinzugehen, auf die stärkere Hülle einer Spezies, die jetzt nicht auf Jagd und Schnelligkeit und Aggression aus ist, sondern auf Beständigkeit und auf Nachhaltigkeit und das natürlich auch in ihrem Schiffsbau widerspiegelt wird, dass das in der Situation strategisch, taktisch eben auch ausgenutzt werden.
Ich fand es tatsächlich auch sehr schön, dass wir hier mal was anderes zu sehen bekommen haben, als das, was wir im Star Trek-Universum sonst gewöhnt sind. Das hatte bei mir aber natürlich auch so diesen Eindruck von dem Fremden, ja, TM, klar, verstärkt, weil die Gorn dann dadurch natürlich noch fremder irgendwie wirken und noch unverständlicher. Das macht sie natürlich noch gruseliger. Ich fand es auch eine sehr kluge Entscheidung zu sagen, die Gorn werden hier eben nicht gezeigt.
Eben, wir sehen sie nicht, genau.
Ich meine, es war eine bewusste Entscheidung. Ich habe einen Artikel gelesen, wo sie darüber gesprochen haben, dass sie eben bewusst sich dafür entschieden haben, die Gorn nicht zu zeigen. Was natürlich aber auch mit dem Kennen übereinstimmt, weil in Arena ja es angeblich das erste Mal ist, dass die Föderation oder Starfleet auf die Gorn treffen. Das heißt, es wäre auch gegen den Ken gewesen, sie hier zu sehen. Aber generell finde ich, dadurch, dass man sie halt nicht sieht, es gibt keine Bilder, alle haben schon mal von ihnen gehört, die sind ja wirklich so, also es wird hier vom Boogeyman gesprochen, aber die sind halt so das Böse, das personifizierte Böse, alle haben schon mal von ihm gehört, keiner hat sie jemals gesehen, gibt es überhaupt Beweise, gibt es sie überhaupt? Die haben ja einen richtigen Ruf wie Donnerhall, ja, und die Tatsache, dass man da eben das nicht sieht, das macht sie noch viel gruseliger. Und hier natürlich auch nochmal extra spannend, dass La'an die einzige ist, die das Meerwissen hat. Und das ist auch, glaube ich, die erste bisher, die wir kennen, die dieses Meerwissen hat. Selbst Kirk hatte dieses Meerwissen nicht, als er in Arena auf die Gorn getroffen ist. Deswegen haben wir da Glück, dass wir da jemand an der Hand haben, der sozusagen ja unsere eigene Datenbank in dem Fall ist. Wissensdatenbank.
Genau, übrigens das Wort Boogeyman ist nicht belastet. Wirklich zu übersetzen. Nee, aber es ist auch nicht gut zu übersetzen.
Ja, also wir sprechen davon, bei uns ist es belastet, wir sprechen halt vom schwarzen Mann. Ja, aber das ist dann belastet.
Im Englischen ist es nochmal anders. Also Boogeyman ist da eher so, also die beste Übersetzung, die ich mal gesehen habe, war Bauernschreck. Also so,
okay,
so etwas,
aber das kennt ja, glaube ich, nicht jeder, ja.
Sowas wie ein Wolpertinger. Weißt du, sowas, was gruselig anders ist, aber nicht unbedingt, ja, so das Schreck, wo im Deutschen spricht man manchmal von dem Schreckgespenst. Das könnte eine gute Übersetzung sein dafür. Ja.
Es ist auf jeden Fall etwas, finde ich, was nochmal, also was extra irgendwie gruselig ist. Deswegen, es ist ihnen sehr, sehr gut gelungen, die Gorn hier nochmal in einen bestimmten Rahmen zu präsentieren. Ich bin gespannt. Wir werden, denke ich, noch mehr von den Gorn auf jeden Fall zu hören bekommen. Und ja, mal gucken. Meine letzte Frage noch an dich.
Ja.
Du hast ja gesagt, du magst ja gerade auch so Raumschiffe und sowas. Das ist ja, das wissen wir ja. Aber auch so dieses Taktieren und Katz-und-Maus-Spiel und gerade mit so Raumschiffen und Verstecken und gegenseitig ausspielen und so weiter. Ist es auch was dir gefällt? Hast du da auch Freude dran an dieser Storyline?
Es kann, also sagen wir so, generell als Thema kann ich es mögen oder nicht.
Okay,
mögen.
Fandest du es hier gut? Oder?
Sehr gut. Also ich sag ja, wenn es gut gemacht ist und in einer guten Geschichte eingebettet ist und mit klugen Lösungen und diese klugen Lösungen, was mir über die Charaktere sagt und da die Geschichte interessant wird und ich sozusagen sehr eine so reiche Welt dadurch kennenlerne, durch sowas, wie sie es hier gemacht haben zum Beispiel, finde ich es ziemlich toll. Da hat es mir, also es war einfach gut gelungen. Also was Raumschiffe betrifft, bin ich vor allem halt einfach in Design und ja, so Technik und so weiter, Design vor allem interessiert.
Mhm. Ja. Okay. Ja, wunderbar. Dann war es das zu 104. Ich habe eigentlich alles angebracht, was ich so an Anmerkungen hatte.
Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Es war sehr schön. Und ich danke dir, liebe Britta.
Dankeschön. Ich wollte gerade nochmal, wie immer, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr was sagen möchtet, genau. Wenn ihr Anliegen habt, dann schreibt uns auf unserer Homepage per E-Mail oder per Twitter loswerden.
Genau, und meldet euch bei uns, wir freuen uns und ihr könnt uns vielleicht auch sagen, welche Raumschiffe, welche Aliens oder welche Spekulationen ihr habt, was noch bei Strange New Worlds alles vorkommt.
Vielleicht auch mal die Frage, wen man gerne sehen würde. Also es gibt ja vielleicht die ein oder andere Alien-Spezies, die nur mal kurz
oder
aufgetaucht ist.
Figur.
Ja.
Also ich habe zum Beispiel, mein innerer Headcanon hat sich gerade aufgemacht. Und zwar, ja, willkommen bei Els Headcanon oder Forsch-Ideen, weil ich habe ja gesagt, das war ja quasi aus Disco Staffel 2, Saints of Imperfection, die Sache mit dem holographisch getarnten Section 31-Schiff und einem Leland, der ist ja schon verstorben, aber er hat ja wohl wahrscheinlich sehr viel an Wissen hinterlassen, das ja jetzt unter der Fuchtel von Ash Tyler ist. Irgendwie haben viele das Gefühl, dass das Staffelfinale vielleicht auch ein Showdown oder wie auch immer was wieder mit dem Gorn zu tun haben könnte und da vielleicht unser Ash Tyler Lederboy vorkommen könnte. Das wäre schön, ich würde mich freuen.
Strange New Worlds, die können natürlich auch von vorne, also von hinter ihnen natürlich sich an Spezies, Alien-Spezies bedienen, aber ja, storytechnisch ja, muss es natürlich was ja sein, was vor ihnen liegt, zeitlich.
Eben, ja, eben. Ja. Und es muss wahrscheinlich irgendetwas sein, was halt auch, wenn es was mit den Gorn ist, irgendetwas, was halt dann den TOS-Kanon nicht so bricht, sondern vielleicht irgendwie dann auch so in Geheimnisse von Section 31 wieder untergeht. Deswegen habe ich das nämlich auch gedacht, dass halt dann irgendwie passiert was, vielleicht nicht alle von der Crew, vielleicht ist es nur, keine Ahnung, La'an und irgendjemand anders und dann müssen sie mit Ash Tyler, der eben Gorn Intel hat, dann vielleicht irgendwas machen. Wer weiß. Es wäre schön.
Wenn ihr auch so eine Idee habt oder auch euch was wünscht, dann lasst es uns wissen. Und ansonsten, glaube ich, können wir sagen, lebet lange und in Frieden. Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.